Kriminalromane, Leben von klugen Ermittlern, den skrupellosen Verbrechern auf die Spur kommen, die dann ganz anders aber im Kriminalroman Kallmann von Joachim Beat Schmidt. Der wurde nämlich diese Woche mit einem ersten Preis von der Jury der Crime Cologne ausgezeichnet. Margarete von Schwarzkopf ist auch Mitglied dieser Jury. Hallo.
Ja, guten Tag.
Warum ist dieser Roman als Kriminalroman denn so besonders?
Es ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Er ist auch mehr als ein Krimi, dieser Roman. Es ist das Porträt eines ungewöhnlichen Helden, der in Island lebt, oben ganz nah am Polarkreis in Raufarhöfn. Ich spreche es natürlich völlig falsch aus. Und das ist ein sehr einsames, halb verlassenes Dorf, das es übrigens wirklich gibt. Und da lebt dieser Kallmann, der glaubt, er sei ein Sheriff, er sei ein Detektiv, er sei ein Polizist und der eben sich dann einmischt in irgendwelche kriminellen Dinge, die in diesem Ort dann zufällig auch mal passieren.
Als ein selbsternannter Detektiv sozusagen.
Ja, eigentlich so eine Art Cowboy. Er läuft nämlich herum mit einem Cowboy-Hut und hat auch Cowboy-Stiefel, hat eine uralte, rostige Pistole dabei und meint also, er sei gewappnet für alle Gefahren. Und dieser Kallmann gilt bei vielen als der Dorftrottel. Aber im Grunde ist das ein ganz spannender Sonderling mit einem kindlichen Gemüt, der aber Gammelhai ganz köstlich herrichten kann. Das ist so vergammelter Hai, der monatelang im Boden liegen hat und dann noch zubereitet wird als Nahrungsmittel. Ich kann eben davon abraten. Und der auch Polarfüchse jagt und der auch mit Eisbärspuren sich auskennt. Also er ist ein ganz eigentümlicher Mensch, aber in den Augen der Mitbewohner ist er der Dorftrottel, der aber wirklich besondere Eigenschaften hat.
Welchem Verbrechen ist er denn auf der Spur?
Ein Hotelbesitzer verschwindet spurlos, man findet Blutspuren, Kallmann findet Blutspuren, denn das Besondere an diesem Roman ist, dass alles aus der Sicht von Kallmann erzählt ist, diesem Mann, dem andere wenig Verstand zutrauen, der aber sehr interessant aus seiner Perspektive diesen Fall schildert. Es geht um einen Hotelbesitzer, der da oben ein großes Hotel bauen will, weil ein Steinkreis mit mythologischen Motiven, Arctic Henge genannt, ein bisschen Stonehenge, da errichtet werden soll, ist auch nie zu Ende gebaut worden, gibt es aber wirklich. Das Dorf hat kein Geld mehr, der Hotelbesitzer verschwindet und er scheint ermordet worden zu sein. Und jetzt kommt Kallmann ins Spiel.
Wie löst er den Kriminalfall?
Das will ich nicht verraten. Er ist ein genialer Spurensucher, der auch in Gefahren schlittert. Die größte Gefahr allerdings in diesem Fall ist ein riesiger Eisbär, den er tatsächlich, versucht zu bezwingen, wollen wir sagen. Nein, er löst den Fall, weil er bei all seiner Dinge, die man ihm nicht zutraut, ist ja eine Art Forrest Gump. Also er hat durchaus ein bisschen so eine Pfiffigkeit und dadurch kommt er Dinge näher. Er kennt auch die Gegend gut. Übrigens, Beat Schmidt lebt ja in Island, genau in dieser Gegend. Und wir erfahren viel über Land und Leute und wir erfahren auch, dass es mehr bedarf als forensische Tatsachen, um einen Fall da oben zu lösen in Schnee und Eis kurz vor dem Polarkreis.
Dieser Roman ist jetzt ausgezeichnet worden. Warum hat er den ersten Platz bekommen? Weil er mal so anders ist?
Ja, weil der Ich-Erzähler Kallmann natürlich ganz anders ist, weil das natürlich aus der Perspektive eines Sonderlings geschildert ist. Sprachlich brillant, sehr unterhaltsam, hat auch viel Humor, ist durchaus auch spannend. Es ist ein Kriminalroman, der nicht auf dem ersten Blick vielleicht unbedingt ein Krimi ist, aber da es auch um Verbrechen geht und um einen sogenannten Sheriff, der das Verbrechen löst, schon ein Krimi. Aber wie gesagt, Sprach und Hauptfigur ganz toll. Und die Perspektive dieses Kallmann, das liest man runter wie nichts und hat eine wunderbare Stunde im nördlichen Island.
Kallmann, so heißt der Roman, der in dieser Woche bei der Crime Cologne mit einem ersten Platz ausgezeichnet worden ist. Der Roman von Joachim Beat Schmidt ist bei Diogenes erschienen. Ja, und gleich haben wir noch einen weiteren Lesetipp für diesen dunklen November. Nach langer Corona-Pause konnten in den vergangenen Tagen wieder Galeristen auf der Art Cologne zeigen, wie vielfältig und spannend Kunstwerke sein können. Die Kunst braucht aber auch Sammler und andere Förderer, damit die Künstlerinnen und Künstler davon leben können. Das war auch schon vor Hunderten von Jahren so. Und das spielt auch in der Geschichte eine Rolle in dem Buch, was wir jetzt hier vorstellen. Liebe des Lichts heißt der historische Roman von Philipp Blom. Er erzählt die Geschichte eines jungen Blumenmalermeisters in Rom zur Zeit des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Und Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf hat das Buch schon gelesen. Margarete, wie kam es, dass der junge Sander aus Flandern in einem Maleratelier dann in Rom arbeitet und da gelandet ist?
Sander ist 10 Jahre alt, als im Jahre 1582 spanische Truppen eindringen in Flandern, wo er mit seinem kleinen Bruder Hugo lebt. Die Eltern werden vor den Augen der Kinder massakriert, kann man nur sagen. Der kleine Hugo verliert seine Sprache. Und Sander, der lernt dann das Malen. Blumenmalen ist ja damals sehr Mode, Ende des 16. Jahrhunderts. Der Junge ist hochbegabt und Hugo hilft ihm dabei. Dann allerdings Hugo, der sehr cholerisch ist, ein bisschen eigenartiger Junge ist, der merkwürdige Eigenschaften hat, passiert ein Verbrechen. Hugo ist involviert, noch sehr jung. Und Sander flieht mit seinem jüngeren Bruder nach Italien, weil er da weiß, er hat Chancen, weil dort die Kunst sehr gefördert wird, durch die Kirche vor allem. Und so landet er mit seinem kleineren Bruder oder jüngeren Bruder in Rom. Und dort beginnt dann sozusagen sein zweites Leben und seine eigentliche Karriere.
Was erfahren wir denn über die Kunstszene Ende des 16. Jahrhunderts?
Es gibt große Kunstwerkstätten, wo natürlich dann viele begabte Maler zusammenkommen, die oft anonym für einen großen Künstler arbeiten. Das wissen wir ja, dass es große Künstler auch in Flandern oder überall gab, die eine große Werkstatt hatten. Sander, der sehr begabt ist, lernt aber auch eigenständig zu malen, hat einen strengen Meister, der dann ganz dagegen ist, dass sich ausgerechnet dieser junge Flame in seine Tochter verliebt. Und Sander muss erneut die Stadt verlassen, wobei ganz spannend ist, dass ganz große Mäzene natürlich der Kunst die Kirche ist, aber er hat einen weiteren Mäzen gefunden, geht nach Neapel weiter, wo Kardinal Guzman, spanischer Herkunft, ihn weiterhin beschäftigt und seine Karriere sehr fördert.
Gab es in dieser Zeit denn auch revolutionäre Maler?
Es gab revolutionäre Maler und darauf spielt das Buch auch wunderbar an. Das ist natürlich Caravaggio. Und darum auch Diebe des Lichts kommt von dieser Art, die Caravaggio gemalt hat. Chiaro scuro, Licht und Dunkel immer miteinander verbunden. Und er hatte eine große Schule, viele Anhänger. Und Sander letztlich ist auch einer dieser Maler, die neue Wege gehen wollen, auch in der kirchlich geprägten Kunst. Er malt große Visionen vom Weltuntergang, spielt eine große Rolle in diesem Buch. Aber er gerät auch hinein in eine Welt der Intrigen und wo auch die modernen Künstler jener Zeit nicht nur gerne gesehen sind, weil sie natürlich auch oft kritisch sind, gesellschaftskritisch, kirchenkritisch. Und da gerät Sander so zwischen Baum und Borke, weil er einen Kardinal als Förderer hat, wo er aber schon bald durchschaut, dass da auch viele Intrigen am Kardinalshof gesponnen werden, die bis in den Vatikan hineinreichen.
Gibt es Parallelen in dieser Geschichte zum heute?
Natürlich gibt es Parallelen, denn natürlich Künstler sind abhängig davon, dass sie gekauft werden, dass sie gesammelt werden. Und es gibt natürlich auch schon damals Künstler, die eigene neue Wege gehen, die dann es sehr schwer haben, weil man sie nicht versteht. Das gibt es ja heute auch. Und natürlich Künstler sind abhängig auch vom Geschmack. Und es ist interessant zu erfahren, wie damals schon Künstler dann plötzlich entdeckt wurden und ihre Bilder sehr viel mehr wert sind als zum Beispiel Gemälde anderer Künstler, von denen man auch sagen würde, sie sind wunderbar. Gibt es ja heute auch. Man fragt sich manchmal, ist das nicht Kaisers neue Kleider, kann man nicht mal sagen. Der Künstler heute, was soll das denn? Also die Kunst hat sich da nicht so verändert, wobei die großen Werkstätten es heute nicht mehr gibt und die Mäzenaten aus der Kirche natürlich auch seltener. Das hat sich natürlich mit der Zeit etwas verändert.
Was hat es für dich so angenehm gemacht, dieses Buch zu lesen?
Es ist ein ganz großer historischer Roman. Es ist Philipp Blohms erster historischer Roman. Er hat schon andere Werke geschrieben. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Aber was mich vor allem berührt hat an dem Buch, ist dieses Verhältnis von Sander zu seinem jüngeren Bruder Hugo. Hugo ist, man würde sagen, ein bisschen sonderbar, noch sonderbarer als Kallmann in dem Buch davor, weil Hugo neigt zu Gewalt. Hugo ist panisch eifersüchtig, dass irgendjemand seinen geliebten älteren Bruder ihm ausspannen könnte. Und es kommt dann auch zu einer ganz furchtbaren, sehr dramatischen Szene gegen Ende des Buches, wo Sander erneut vor der Frage steht, was mache ich mit meinem Leben? Gehe ich wieder weg aus diesem wunderschönen Italien, wieder einen anderen Weg? Entscheide ich mich für meinen Bruder, der ein Verbrechen begangen hat, oder liefere ich ihn ans Messer? Also Sander steht vor großen Konflikten und das wird in diesem Buch sehr dramatisch, sehr spannend und sehr anrührend geschildert.
Diebe des Lichts, so heißt der Historienroman von Philipp Blohm über die Geschichte eines Blumenmalers zur Zeit der italienischen Renaissance, erschienen bei Blessing. Margarete von Schwarzkopf hat ihn uns vorgestellt. Dafür herzlichen Dank.